In Altena fliehen viele vor den plötzlichen Wassermassen auf die Dächer ihrer Häuser.
Katastrophe. Das ging so schnell.
Nach tagelangem Starkregen sind Flüsse über die Ufer getreten und haben in meterhohen Flutwellen alles mitgerissen, was ihnen im Weg stand.
Das ist schon extrem.
Diese Wassermassen haben mindestens 28 Menschen das Leben gekostet und zig Existenzen zerstört.
Gemeindehaus weggerissen, haben wir gerade neu saniert. Alles weggerissen.
Die Bundeswehr unterstützt die Kräfte mit 500 Soldaten vor Ort.
Die Flut im Ahrtal 2021, die hat ganze Dörfer verwüstet. Mehr als 200 Menschen sind gestorben. Hunderte mussten und müssen sich ihre Existenzen neu aufbauen. Das Leid der Menschen ist schwer zu messen. Die Kosten in Euro, die so eine Katastrophe verursacht, die lassen sich aber beziffern. Gut 40 Milliarden Euro gehen in den Wiederaufbau der Häuser, Straßen, Brücken, also der gesamten Infrastruktur. Und in der Summe sind auch die Kosten dafür enthalten, dass alles Mögliche lange nicht funktioniert hat und noch immer nicht funktioniert. Damit ist die Flut im Ahrtal und an der Erft das teuerste Extremwetterereignis in der deutschen Geschichte, sagt die Bundesregierung. Früher, da hat man sowas Jahrhunderthochwasser genannt. Aber die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse ist mit dem Klimawandel deutlich höher geworden. Nicht nur für starken Regen und damit Überschwemmung, sondern auch für Dürre und starke Hitze und damit Wassermangel und Ernteausfälle. Und das bringt weitere gewaltige Kosten mit sich. Jetzt ist die Frage, wie geht eine Volkswirtschaft damit um? Was investiert sie in Klimaschutz und Klimaanpassung? Wie rechnet sich das? Eben weil sie mit diesen Investitionen Katastrophen verhütet. Und wie erklärt eine Regierung diese Investitionen, diese Belastungen so, dass Menschen sie mittragen?
Und da sehen wir eben, dass wir da doch deutlich bessere Kommunikation brauchen, die auch viel besser nochmal erklärt, was es eigentlich alles damit auf sich hat. Nicht jeder hat jede Umdrehung da mitgemacht, um jetzt gleich zu verstehen, warum das so oder so effektiv und notwendig ist.
Bei der Kommunikation, also vor allem bei der politischen Kommunikation, ist also noch Luft nach oben, sagt die Psychologin Cornelia Beetsch. Wie es besser gehen kann, das erklärt sie euch später hier im Interview. Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Pränataldiagnostik? Muss das sein?
CO2?
Buddeln wir ein.
Wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftlichen Kontroversen. Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Und das ist Folge 4. Willkommen. Ich bin Grit Eggerichs und Dorothee Mehnhardt von Wissenschaft im Dialog, WID, sitzt mir gegenüber. Hallo Doro.
Hallo Grit.
Der Podcast Die Debatte ist ja Teil von einem größeren Projekt bei WID, ne?
Genau, das heißt auch Die Debatte.
Und in dem Projekt habt ihr euch mit dem Klimawandel beschäftigt?
Richtig. Und vor allem mit der Frage, was er kostet. 2023 hatten wir ja den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Ja, das ganze Jahr war bislang das zweitwärmste in den Aufzeichnungen seit 2016.
Ja, 2016 gab es ein starkes El Niño. Bei El Niño ist es ja so, dass der Pazifik in Äquatornähe wärmer ist als üblich. Ein Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt und eben auch jetzt wieder aufgetreten ist.
Und das produziert dann diese Rekordwerte, die einerseits durch den Klimawandel produziert werden, aber halt dann durch diese nach oben Korrektur durch El Niño noch weiter verstärkt werden.
Das war die Atmosphären- und Klimaforscherin Daniela Domeisen, die speziell zu El Niño und Klimawandel forscht.
Dann halten wir jetzt mal fest, Extremwetterereignisse, die werden häufiger und sie werden heftiger.
Ja, und sie sind ein weiterer Beleg dafür, dass die Klimamodelle stimmen.
Also das gilt dann aber schon auch, wenn es mal wieder ein kühleres Jahr zwischendurch gibt, ne?
Genau, Daniela Domeisen zum Beispiel glaubt, dass nächstes Jahr wieder ein etwas kühleres Jahr kommt.
Aber das ist eigentlich dann nur so ein temporäres Aufatmen, weil der Klimawandel geht ja trotzdem weiter nach oben und es wird wieder ein El Niño-Jahr kommen in Zukunft. Und das wird dann halt wieder ein Tick nach oben geben und dann vielleicht sogar noch einen stärkeren. Also da sind wir jetzt auf dieser Oben-nach-oben-Kurve. Und da werden wir auch weiter drauf sein, bis wir wirklich etwas gegen die Emissionen unternommen haben.
Also, wir stecken mittendrin im Klimawandel. die Erderwärmung läuft. Und wir müssen jetzt sehr viel Arbeit da reinstecken, dass wir uns schützen.
Vor Extremwetter. Also, dass wir uns beispielsweise überlegen, wo überhaupt können wir noch unsere Häuser hinbauen? Wo müssen wir uns vielleicht zurückziehen aus Flusstälern oder von Küsten? Wo geht es nicht anders? Oder was können wir tun, damit Regenwasser in Städten besser versickert oder aufbereitet werden kann?
Also das, was du jetzt aufgezählt hast, das ist im Grunde das, was wir Anpassung an den Klimawandel nennen, oder?
Genau, Klimawandel begrenzen ist das eine, anpassen an den Klimawandel das andere.
Und diese Anpassung, die kostet uns was. Also erstmal Einschränkungen natürlich, aber dann auch richtig Geld. Kann man da eigentlich so eine Rechnung aufmachen? Was kostet der Klimawandel auf der einen Seite und was kostet Klimaschutz auf der anderen Seite? Und was kostet es eben auch, wenn wir uns an den Klimawandel anpassen?
Ja, das haben Forschende zumindest versucht in den vergangenen Jahren. Es gibt ein Projekt vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, das gemeinsam mit Prognos und der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, GWS, ausgerechnet hat und eine Schätzung vorgelegt hat, was es uns letztlich volkswirtschaftlich kostet, wenn sich bestimmte Katastrophen in Zukunft häufen. Also Katastrophen beispielsweise wie die Flut vor 2 Jahren oder Ernteausfälle wegen Dürre.
Und da reden wir jetzt nur über Deutschland.
Genau, wir reden von den Klimawandelfolgekosten in Deutschland. Die Forscher haben erstmal ausgerechnet, was diese durch den Klimawandel verursachten Schäden in der Vergangenheit gekostet haben. Und zwar haben sie sich den Zeitraum von 2000 bis 2021 angeschaut. Und da kommt die Rechnung letztlich raus bei 145 Milliarden Euro.
145 Milliarden, das wäre ein knappes Drittel, ganz grob gesagt, des Bundeshaushaltes eines Jahres.
Ja, und dann haben die ForscherInnen die Klimafolgen abgeschätzt, die wir für die Zukunft zu erwarten haben.
Und bei beiden Sachen ging es um die rein materiellen Schäden, oder?
Ja, beispielsweise um Straßen, um Brücken, also zerstörte Infrastruktur oder um Ernteausfälle oder Ertragseinbußen in der Forstwirtschaft oder Gesundheitskosten, die wir zu erwarten haben.
Und zu all dem, da gibt es noch ein paar mehr Punkte auch, gibt es eine gute Übersicht und die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Doro, als ihr die Debatte geführt habt, da war die Studie ja noch nicht fertig. Inzwischen ist sie es und wir sprechen jetzt mit einer Forscherin, die für die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, die GWS, daran mitgearbeitet hat, mit Dr. Britta Stöver. Sie ist Volkswirtin bei der GWS und ist dort zuständig für Energie- und Klimawandel. Hallo Frau Stöver.
Hallo Frau Eggerichs. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Ich habe mir Ihre Berechnungen auch mal angeschaut. Sie stellen darin die Szenarien des Klimawandels und was die uns jeweils kosten und die Kosten der Anpassung an den Klimawandel gegenüber. Ist das so richtig erklärt?
Ja, das ist so richtig erklärt, genau. Wir gucken in die Zukunft. Die Prognos, die Sie eben erwähnt hatten, die haben auf die vergangenen Kosten geschaut und wir machen eine Abschätzung, was uns der Klimawandel zukünftig kosten könnte.
Und Abschätzung, das klingt ja schon mal von vornherein nicht so, als könnte man das jetzt komplett genau vorhersagen, ne?
Nee, genau, das kann man nicht direkt vorhersagen. Unsere Modellrechnungen sind eben auch Szenariorechnungen und keine Prognosen, weil sehr, sehr viele Komponenten sehr unsicher sind. Zum einen das Wetter, wie stark ist die Erderwärmung, welche Wetterphänomene treten dadurch häufiger auf oder wie stark auf. Das sind alles Komponenten, die man nicht genau weiß, auch nicht, wie oft sie in Deutschland auftreten oder im Rest der Welt treten sie alle gemeinsam auf. Zum Beispiel hat eine viel stärkere Wirkung, als wenn nur manche Länder einzeln betroffen sind. Und aus diesem ganzen Zusammenspiel muss man natürlich Ableitungen treffen, was das für einzelne Branchen oder Wirtschaftsbereiche in Deutschland bedeutet und was das wiederum dann für Konsequenzen für unsere wirtschaftliche Entwicklung hat.
Das heißt, neben dem Wetter und vor allem neben dem Klima, das man nicht perfekt vorhersehen kann, gibt es dann auch ganz viele Komponenten, also wirtschaftlicher Art, infrastruktureller Art, die man nicht so einfach vorhersagen kann, oder?
Genau, also was zum Beispiel bedeutet eine Hitzewelle? Ne? Also da gibt es natürlich viele verschiedene Auswirkungen. Bei der Landwirtschaft kann man dann sagen, okay, die haben Ertragsminderungen. Es können aber auch in manchen Bereichen, je nachdem, was sie anbauen, können die plötzlich Ertragsgewinne haben. Das muss man natürlich auch gegenüberstellen und eine Abschätzung darüber treffen, wie hoch man den insgesamt Effekt sieht. Und dann gibt es daneben natürlich auch noch ganz viele Komponenten, die man gar nicht beziffern kann oder monetarisieren kann. Zum Beispiel der Verlust der Artenvielfalt oder Hitzetote. Ne? Das ist ein ganz großes Problem, dass man bei einer Hitzewelle sehr viele, also deutlich mehr Sterbefälle hat wie vorher. Aber das ist so eine Komponente, die wir hier in Deutschland als Volkswirte nicht gerne bemessen wollen. Ne? Wie viel ist ein Toter wert und wie viel ein anderer zum Beispiel?
Und auch der Kummer, der daraus erwächst, oder? Also auch psychische Belastungen, die dann ja größer werden, wenn mehr Menschen leiden oder eben sogar sterben.
Genau, und das ist auch eine Komponente. Es sind natürlich auch nicht alle Menschen gleich betroffen, sondern es trifft häufig immer die aus den unteren Einkommensgruppen stärker als die eben zum Beispiel auch steigende Preise dann viel besser ausgleichen können oder eben eine Klimaanlage kaufen können. Andere können das nicht. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Das heißt, unsere Berechnungen, die wir im Modell haben oder diese Abschätzung, die stellen ganz klar eine konservative Untergrenze dar, auch wenn die Zahlen schon relativ groß aussehen.
Aber daraus entnehme ich jetzt, dass Sie all diese immateriellen Dinge, die ja teilweise gar nicht so immateriell sind, aber die man nicht so gut in Geld ausrechnen kann, dass die rausfallen aus Ihrer Untersuchung.
Ja, die fallen leider komplett raus. Das ist auch dem Fokus auf das Bruttoinlandsprodukt ein bisschen geschuldet, weil das natürlich die Größe ist, mit der jeder was anfangen kann und die sich einfach monetarisieren und darstellen lässt, aber die natürlich dann diese ganzen anderen Komponenten nicht berücksichtigt.
Okay, dann bleiben wir genau dabei, bei dem, was Sie da tatsächlich errechnet haben. Was sind da so die Kernergebnisse für Deutschland?
Erstmal wird deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist. Finde ich persönlich. Also bei einer Spannbreite von 300 Milliarden bis 900 Milliarden kumuliert jetzt bis 2050, sind das schon Beträge, wo man sagen kann, wir müssen irgendwas machen, wir müssen den Klimaschutz vorantreiben, wir müssen uns vor allem auch anpassen, um diese Kosten geringer zu halten. Was man auch sieht, ist, dass vor allem die Effekte im Privatkonsum, bei den privaten Haushalten am größten sind. Einfach weil die durch viele Komponenten besonders betroffen werden. Durch steigende Preise zum Beispiel, höhere Mietausgaben, durch höhere Versicherungsausgaben, die sich durch den Klimawandel ergeben. Also es sind quasi am Ende die privaten Haushalte, die vor allem die Mehrkosten haben.
Und denen man das irgendwie beibringen muss, dass sie die haben werden, beziehungsweise die Kosten durch die Politik besser verteilt werden, ne?
Ja.
Auch das ist so ein Handlungsbedarf, den Sie sehen?
Ja, also wenn man das sieht, dass vor allem die Preise in der Landwirtschaft oder die Preise bei Konsumgütern enorm ansteigen, besonders für die notwendigen Dinge, also für Miete, für Lebensmittel, durch die Folgen des Klimawandels. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert an letztes Jahr, wo eben durch den Ukraine-Krieg die plötzlich auch Preissteigerungen in ungeahnter Höhe waren, mit denen niemand gerechnet hat und wie stark der Staat dagegen gehalten hat. Da muss man auch sagen, dass das kann er ja nicht immer tun. Und der Klimawandel ist halt kein Einzelereignis, sondern etwas, was sich kontinuierlich immer weiter verschärfen wird. Das heißt, also das muss man im Blick behalten, auch dass wenn man es schafft, die Kosten des Klimawandels gering zu halten, dann kommt man hinterher auch nicht in Handlungsschwierigkeiten oder Handlungsdruck.
Das heißt, jeder Euro, den wir in die Anpassung investieren, der kommt uns später zugute. Das ist im Grunde das, was Sie sagen wollen, oder?
Genau. Jeder Euro in die Anpassung und jeder Euro auch in den Klimaschutz. Also der Klimawandel, der gar nicht erst eintritt, ist natürlich der beste. Andererseits sind wir jetzt schon so weit, dass sich Klimawandel natürlich nicht auf keinen Fall mehr vermeiden lässt. Und insofern ist dann auch jeder Euro in Klimaanpassung lohnt sich.
Wenn man jetzt auch noch die immateriellen Schäden irgendwie abschätzen wollte, gäbe es methodische Ansätze, auch sowas zu erforschen?
Ja, also es gibt dazu Ansätze, es gibt auch verschiedene schon Bestrebungen, das sichtbar zu machen, zum Beispiel in der umweltökonomischen Gesamtrechnung, dem mehr, ne, das mehr in den Fokus zu bringen. Aber es bleibt vor allem schwierig, das in Zahlen zu packen, damit man dort sieht, was man auch der Natur nimmt, ne, auf was man als Negativeffekte auf der Naturseite hat. Das ist einfach furchtbar schwierig. Aber es gibt da Bestrebungen, das mehr zu integrieren. Und zuletzt hat ja auch die Bundesregierung gesagt, dass sie das mehr in ihren Jahreswirtschaftsbericht aufnehmen wollen. Also es ist ein hehres Ziel, aber ich glaube, da ist auch noch ganz viel Arbeit.
Das heißt, die immateriellen Schäden durch den Klimawandel, die bleiben erstmal unserer Imagination überlassen. Das kann jetzt gut und schlecht sein, würde ich sagen. Ich danke jedenfalls erstmal Britta Stöver. Danke für den Besuch hier bei uns im Podcast und alles Gute für Sie.
Ja, vielen, vielen Dank und machen Sie es gut.
Britta Stöver hat es gesagt. Klimawandel ist nicht nur unangenehm bis lebensbedrohlich, sondern auch teuer. Je ungebremster, desto teurer wird es. Für uns als Privatpersonen und auch für uns als BürgerInnen, die halt Steuern zahlen. Je mehr wir gegen den Klimawandel tun, desto weniger Kosten werden wir haben. Aber dieses Dagegen-Tun ist eben auch nicht umsonst zu haben und kostet manche in der Gesellschaft mehr als andere. Diese Unterschiede auszugleichen, ist Aufgabe der Politik. Was PolitikerInnen aber auch tun müssen, ist, einschneidende Veränderungen gut kommunizieren. Cornelia Beetsch ist Psychologin für Gesundheitskommunikation. Sie forscht aber auch zu Einstellungen zu Klimaschutz in der Bevölkerung. Ich habe sie in einem Videocall getroffen und genau dahin ging meine erste Frage zu diesem Zusammenhang. Wie kommt's denn, dass eine Psychologin, die sich mit Gesundheitskommunikation beschäftigt, sich auch mit Klimaschutz auskennt?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist. Denn ganz viele Folgen des Klimawandels haben Folgen für unsere Gesundheit. Und da beschäftigen wir uns ganz viel damit, wie wir das zusammendenken können, wie wir da Verhalten verstehen und vielleicht auch verändern können. Wir schauen uns aber nicht nur individuelles Verhalten an, also was machen Leute schon, sondern wir schauen uns auch an, wie sie zu politischen Maßnahmen stehen, die vielleicht ja, die größeren Räder sind, um eben mehr zu drehen Richtung mehr Klimaschutz. Und wir schauen uns an, was beeinflusst denn, ob solche Maßnahmen befürwortet werden, ob sie abgelehnt werden, was beeinflusst auch individuelles Verhalten, was beeinflusst politische Partizipation. Also das ist so ein bisschen der Kosmos, den wir uns hier angucken.
Wenn ich das richtig verstehe, geht es also dann nicht darum, dass wir als Einzelpersonen vegan essen zugunsten des Klimaschutzes, dass wir im Unverpacktladen einkaufen zum Beispiel und damit unser Gewissen beruhigen, sondern dass wir der Politik des Klimaschutzes zustimmen.
Also was wir selber tun jeden Tag, das hat natürlich schon einen Einfluss und das ist auch wichtig. Aber genau wie Sie sagen, das sind natürlich nicht die großen Räder. Also wir werden schon gar nicht mit Kommunikation alleine da ankommen, dass plötzlich jeder sich klimagesund verhält. Also weiß ich nicht, weniger oder gar kein Fleisch isst und bei der Mobilität umdenkt und so weiter. Und das heißt, da braucht es natürlich politische Maßnahmen, die das Verhalten dabei unterstützen. Und das gucken wir uns hier in Studien an.
Was sind denn Maßnahmen, die das unterstützen?
Also Dinge, die immer wieder in der Diskussion sind, sind zum Beispiel die Fragen vom Klimageld. Wir gucken uns, haben uns auch mal angeguckt, wie sieht es denn mit dem Tempolimit aus? Wir schauen uns an, wie ist die Besteuerung von Nahrungsmitteln, von Fleisch versus Gemüse zum Beispiel. Wie gucken Menschen da drauf? Und wir versuchen dann verschiedene Varianten zu testen. Wie kann man das gut erklären oder welche Faktoren beeinflussen eben, ob Menschen das befürworten oder es eher ablehnen?
Es geht ja auch um Emissionsreduzierung. Wenn man sich jetzt mal so ein aktuelles Beispiel anguckt, das Gebäudeenergiegesetz, das hat im Sommer für ganz viel Kritik gesorgt. Viele haben gesagt, das Gesetz benachteiligt wieder die, die ohnehin kein Geld haben. Außerdem schränkt es unsere Freiheit ein. Wie hätte das aus Ihrer Sicht und auf Basis Ihrer Forschung besser laufen können, diese Kommunikation?
Also da gibt es auch Forschung aus Amerika dazu, die gezeigt hat, dass Menschen immer wichtig ist, was ist der Nutzen für mich, was ist der für andere und ist das effektiv? Und da kann man, glaube ich, schon sagen, irgendwann gab es mal eine Schlagzeile, dass neue Heizungen subventioniert werden, wenn sie nach den neuen Richtlinien eingebaut werden. Und ich glaube, sowas, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre sowas natürlich eigentlich die erste Schlagzeile, dass man sagt, man hat ein Verhalten, was man ja mehr sehen möchte, dann wird das erstmal belohnt, ne? Also man gibt erstmal Anreize, dass die Leute das tun und irgendwann wandert sowas in ein Gesetz vielleicht. So hätte man das vielleicht hier aufziehen können, aber auch kommunikativ aufziehen können. Und da sehen wir eben, dass wir da doch deutlich bessere Kommunikation brauchen, die auch viel besser nochmal erklärt, was es eigentlich alles damit auf sich hat. Ja? Also viele dieser Sachen zu verstehen sind wahnsinnig voraussetzungsreich. Und nicht jeder hat jede Umdrehung da mitgemacht, um jetzt gleich zu verstehen, warum das so oder so effektiv und notwendig ist. Tonnen CO2 einsparen zum Beispiel ist was, das sehen wir nicht, das ist eine Einheit, mit der sind wir irgendwie alle nicht aufgewachsen so richtig. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man in ein fremdes Land fährt und da gibt es irgendwie eine Währung. Und wenn ich jetzt nach Thailand zum Beispiel fahre und da muss ich irgendwas bezahlen, das kostet 20.000 Baht. Dann weiß ich nicht, ist das jetzt viel oder wenig, weil ich dafür kein Gefühl habe. Und genauso ist das eben auch mit dem CO2, kann man sich so vorstellen. Ja? Also wir haben dafür nicht so ein richtiges Gefühl. Das ist eine Achillesferse, glaube ich, von solchen Maßnahmen.
Also Sie wünschen sich im Grunde, dass die Benefits klarer gemacht werden von solchen, ja, teilweise auch wirklich einschneidenden Veränderungen, zumindest so empfundenen beim Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel. Und natürlich auch eine verständliche Kommunikation über sehr, sehr komplexe Zusammenhänge. Jetzt ist es ja schon schwierig, wir investieren in Klimaschutz und in die Reduktion der CO2-Emissionen. Und jetzt müssen wir ja auch noch viel investieren in Anpassung an den Klimawandel. Diese zwei verschiedenen Sachen erstmal zu erklären, ist ja schon schwierig, oder?
Ja, ich glaube, das haben wir diesen Sommer ja gesehen. Da ging es sehr stark um Hitze und die Anpassung an Hitze. Weil da sehen wir auch aus unserer eigenen Forschung, dass vielen Leuten nicht bekannt ist, dass sie eigentlich zu einer Risikogruppe gehören. Also es sind viel mehr Leute Risikogruppe, als sie eigentlich selber denken. Und für die Leute kann es bei hohen Temperaturen gefährlich werden. Ich glaube, das sind ganz wichtige Entwicklungen, wo man auch gerade diesen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klima gut kommunizieren kann. Denn das ist letztendlich das Gesicht des Klimawandels. Das ist das, was wir wirklich sehen können, bei uns, an unserem eigenen Leib erfahren können. Und darüber kann man natürlich auch relativ gut erklären, warum es vielleicht sinnvoll ist, auch Maßnahmen zu ergreifen, die das Fortschreiten des Klimawandels aufhalten oder eindämmen können.
Sie haben sich ja auch mit Covid beschäftigt. Da gab es so ein regelmäßiges Monitoring, regelmäßig frische Erkenntnisse über das Wissen und auch über Risikowahrnehmung von Menschen in Deutschland. Könnten Sie sich sowas Ähnliches für das Thema Klimawandel vorstellen?
Also wir haben aus der Covid-Zeit gelernt, dass auch ja, mit der Politik, mit der Verwaltung, mit den Medien zusammengelernt, glaube ich, dass es sinnvoll ist, wenn es solche Arten von Monitorings gibt. Da haben wir sehr regelmäßig gefragt, was denken und fühlen die Leute, wie handeln sie, haben auch geguckt, dass wir aktuelle Themen mit reinbringen. Und das haben wir dann tatsächlich auch für Klima umgesetzt. Planetary Health Action Survey, PACE heißt die, also findet man auch unter pace-studie.de. Und dort veröffentlichen wir regelmäßig Daten zu der Frage, wie handlungsbereit sind die Deutschen eigentlich? Da haben wir auch einen interaktiven Explorer, da kann man so ein bisschen selber mal schauen, essen Männer und Frauen mehr Fleisch? Sind die Jüngeren eigentlich wirklich besser im Klimaverhalten und solche Themen kann man sich dort alle selber mal anschauen. Und ich glaube, das ist wichtig und das haben wir eben in der Corona-Zeit gesehen, weil es hilft, die Befindlichkeiten zu verstehen. Und da finde ich es immer wichtig, nicht, dass man sagt, naja, wenn die Leute das nicht wollen, dann machen wir es halt nicht, sondern dass man dann quasi die Druckpunkte oder die Kommunikationspunkte findet, wo man sagt, hier müssen wir noch was besser erklären. Manche Sachen müssen vielleicht einfach sein. Und dann ist es ja wichtig zu wissen, wie kann ich ansetzen, um das möglichst gut zu erklären. Und dafür unter anderem dient auch diese Studie.
Welche Rolle spielt Gerechtigkeit oder zumindest das Gefühl, die Kosten des Klimawandels werden gerecht verteilt?
Also da gibt es Forschung aus Amerika zum Beispiel dazu, die auch gezeigt hat, dass Maßnahmen, wenn sie als gerecht wahrgenommen werden, als fair, auch eher akzeptiert werden. Und ich denke, dass das der soziale Ausgleich ein ganz wichtiger ist. Wir sehen das auch in unserer eigenen Forschung, dass Menschen, die den Klimaschutz oder Klimaschutzmaßnahmen ablehnen, die stimmen eher Aussagen zu, die sowas sagen wie, ich habe Angst, dass ich hier in dieser ganzen Veränderung als Verlierer dastehe. Also diesen Ängsten da zu begegnen und einen sozialen Ausgleich zu schaffen, ist unglaublich wichtig.
Und das würde auch Ehrlichkeit und Authentizität voraussetzen, ne? Von denen, die bestimmte unangenehme oder unangenehm scheinende Entscheidungen durchsetzen müssen.
Ja, erstens das. Und da muss natürlich auch Platz sein für Ängste und Sorgen und damit man darauf auch reagieren kann. Ne? Also im Moment, der dann vor allem von radikalen Parteien darauf reagiert, einfache Antworten auf Ängste zu finden und diese Ängste vielleicht noch zu schüren. Aber da, wenn man in diesem Prozess einen Platz schafft für die Ängste und einen Ausgleich und eine Antwort darauf, dann könnte es vielleicht schon eine Chance geben. Aber da sind vielleicht auch die Politikwissenschaftler gefragt.
Genau, und Sie sind ja Psychologin. Danke an Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Wir einigen uns jetzt einfach mal drauf, dass so eine Balance aus ehrlicher und aber auch Komplexität reduzierender Kommunikation im positiven Sinn, dass die nicht so einfach ist, aber dass es sich lohnen würde, daran weiter zu arbeiten und die Bürgerinnen und Bürger dabei im Blick zu behalten. Vielen Dank, Frau Beetsch.
Sehr gern.
Ja, was nehme ich mit aus dieser Folge, die Debatte? Klimawandel tut nicht nur weh, er ist auch teuer. Das bedeutet für uns, wir sollten nicht nur entschieden in Klimaschutz, sondern auch in die Anpassung an den Klimawandel investieren, damit am Ende nicht alles noch viel teurer wird. Kurzfristig sind da auch unpopuläre Maßnahmen nötig. Und gerade die müssen besonders gut gemanagt und erklärt werden, damit sich möglichst viele in der Gesellschaft mit ihren Sorgen ernst genommen fühlen und mitmachen. Cornelia Beetsch ist verhalten optimistisch, dass das gelingen kann. Das passende Handwerkszeug, das hat sie uns erklärt. Ich bin Grit Eggerichs, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann abonniert uns doch, überall, natürlich, wo es Podcasts gibt. Die Debatte.
Die Debatte, der Podcast.
Der Podcast. Die Debatte ist ein gemeinsames Projekt von WID, Wissenschaft im Dialog und Uni Braunschweig. Im Studio Dorothee Mehnhardt, Grit Eggerichs und Gäste. Recherche Mirja Klein und Dorothee Mehnhardt. Produktion Grit Eggerichs. Danke an die Volkswagen Stiftung, die uns fördert.